ich bin ja nicht die Einzige, die dazu schon geforscht hat. Ich muss sagen, Fußball ist also immer noch ein sehr stark männlich dominierter Raum. Das ist inzwischen natürlich ein bisschen besser, dadurch, dass der Frauenfußball jetzt natürlich offiziell erlaubt und dadurch auch gefördert wird. Aber es dominieren natürlich immer noch ganz klar die Männer. Wenn wir in die ganzen Chefetagen der großen Verbände und so gucken, dann ist da ganz klar, wer da für wen Politik macht.
Wieso ist die Vergangenheit und Gegenwart des Fußballs überhaupt so männlich geprägt? War Fußball schon immer ein Männersport?
Ja, im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo sich das teilweise mal geändert hat, wie zum Beispiel Cheerleading, das am Anfang eine Männersportart war und jetzt ja nur noch von Frauen ausgeübt wird. Im Gegensatz dazu war Fußball von Anfang an eine Männersportart. Das hatte in Großbritannien angefangen und kam dann langsam so nach Kontinentaleuropa rüber. Ich glaube so zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und damals war das eine Sportart für Jungs aus gutem Hause, in der die so typisch männliche Werte lernen sollten. Ne? So Aggressivität, Kampfbereitschaft, risikofreudiges Verhalten. Und da hatten Frauen natürlich nichts zu suchen, weil wenn man sich das auch mal so vorstellt, ne, alles was im Fußball, was so den Fußball ausmacht, gilt ja als typisch männlich. Wenn jetzt Frauen da reinkommen und es genauso gut können, dann stellt sich natürlich die Frage, wie weit her ist es denn überhaupt mit der angeblichen männlichen Überlegenheit?
Ja, da sind wir, glaube ich, schon bei meiner nächsten Frage. In Ihrer Fallstudie haben Sie ja auch untersucht, wie Akteurinnen im Frauenfußball die Geschlechterverhältnisse herausfordern. Wie behaupten sich Frauen in diesem männerdominierten Sport?
Da gibt's natürlich ganz unterschiedliche Strategien. Also ich meine, ganz viele, die heute spielen, das kann ich auch total gut nachvollziehen, die sagen so, hey, ist doch alles, es ist super, wir sind froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben zu spielen. Die setzen sich allein natürlich mit ihrer Leistung durch, ne? Indem sie, wenn man sich die Leistung und die Erfolge der deutschen Frauennationalmannschaft anschaut, dann sollte das ja eigentlich, müsste man meinen, schon Durchsetzung genug sein, so dass man das eigentlich nicht länger kleinreden kann. Und dann natürlich auf Amateursebene gibt es ganz viele, also gerade im Breitensport, ganz viele unterschiedliche Strategien. Ich zum Beispiel bin aktiv bei einer Frauenfußballorganisation, die heißt Discover Football, und wir organisieren immer internationale Frauenfußballfestivals, wo wir aktive oder sozial und politisch engagierte Fußballerinnen aus der ganzen Welt einladen und uns gemeinsam über unsere Strategien austauschen, ne? Dass man zum Beispiel in die Verbände geht und sich aktiv für eine Frauenabteilung einsetzt, für mehr Förderung des Frauen- und Mädchensports, oder dass man auf der zivilgesellschaftlichen Ebene Veranstaltungen macht und über die ganzen Vorurteile aufklärt und überhaupt mal sagt, so guck mal, das ist total blöd für uns, wenn wir jedes Mal, wenn wir auf dem Platz auflaufen, einfach wieder so einen Haufen dummer Kommentare bekommen. Oder wir stehen am Spielfeldrand und es ist ein Männerspiel und der Trainer ruft deinen Spielern zu, lauf doch nicht wie ein Mädchen. Dann denken wir uns auch so, ja, steh uns doch mal laufen. Wir laufen ganz anders. Also Aufklärung und ich würde sagen, ganz viel Lobbyarbeit.
Also ist man dann mit diesen Maßnahmen schon auf dem guten Weg? Oder was halten Sie denn zum Beispiel von einem geschlechtsunspezifischen Fußball, zum Beispiel einfach Frauen und Männer zu mischen? Würde das helfen, die Frauen im Fußball mehr voranzubringen? Oder sind wir schon auf einem guten Weg?
Ich glaube, es ist ein guter Weg, aber es ist noch ein langer Weg. Jetzt Teams zu mischen, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, weil so meine Erfahrung und das, was auch so meine Interviewpartnerinnen und so immer erzählen, von gemischten Spielen ist, wenn Frauen und Männer zusammen auflaufen, dann ist das Stereotyp in den Köpfen, gerade der Männer da, die Frauen können eh nichts, die sind schwächer, die können sich vielleicht nicht so gut durchsetzen, dann findet das Spiel auf dem Platz zwischen den Männern statt. So, eine Frau muss sich dann halt tatsächlich den Ball erkämpfen und darum sich wirklich bemühen, dass sie angespielt wird von ihren Mitspielern. Und es macht halt auch nicht wirklich Spaß. Und ich glaube, so ein gemischter Fußball, darüber können wir reden, wenn wir es tatsächlich geschafft haben, diese gesamten Vorurteile abzubauen.
Sie haben erforscht, mit welchen Praktiken und Argumentationen in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingegriffen wird und wie eben diese Machtverhältnisse verändert werden. Welche Machtverhältnisse sind da überhaupt gemeint?
Diese heterosexistischen, das heißt quasi, wenn wir uns den Fußball anschauen, dann spiegelt er eigentlich ganz gut gewisse Herrschaftsverhältnisse wider, die wir eigentlich auch in der Gesellschaft finden. Dass das eigentlich so das männliche, weiße, heterosexuelle immer noch als die Norm gilt, als das einfach die Identitäten, die Menschen, die einfach den leichtesten Zugang zur Macht haben. Und das ist natürlich auch im Fußball so. Also es ist nicht nur so, dass Frauen ausgegrenzt werden. Ne? Wir finden, also aktuell ist ja auch die Diskussion um Homosexualität im Fußball ganz stark. Da müssen wir sehen, dass auch Schwule, Lesben ausgegrenzt werden. Von Transgender-Menschen ist natürlich, also ganz zu schweigen, ist ja ganz klar, ne? Ein Sport, der zweigeschlechtlich organisiert ist. Man muss immer ankreuzen können, ob man entweder Mann oder Frau ist. Da ist ja. Für Transpersonen natürlich überhaupt gar kein Platz da. Und naja, Rassismus im Fußball ist ja auch ein altes Thema.
Ja. Wie geschieht denn überhaupt die Veränderung dieser Machtverhältnisse?
Langsam und ich glaube nur mit allen Akteuren und Akteurinnen zusammen. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass die Amtszeit vom DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, ne, der ehemalige DFB-Präsident, der hat halt schon unglaublich viel bewirkt, weil er einen ganz expliziten Schwerpunkt auf die Förderung des Frauenfußballs gelegt hat und auch auf den Rassismus quasi den Kampf angesagt hat. Und in der Zeit hat sich schon sehr viel bewegt. Also ich würde sagen, es geht nicht ohne die Funktionäre und Funktionärinnen in den Verbänden. Es geht auch nicht ohne die Sportpolitik, also den Bundestag, der Ausschuss für Sport und so. Die müssen mit an Bord geholt werden. Es geht nicht ohne gewissen politischen Druck, aber es geht eben auch nicht zum Beispiel ohne eine Veränderung in den Medien. Also es kann ja nicht sein, dass irgendwie der Männersport immer noch den größten Raum einnimmt in der Sportschau, in der Tagesschau und der Frauensport nur ganz am Rand erwähnt wird. Also auch da muss ein Umdenken passieren.
Sie haben schon vieles angedeutet, aber ich will es doch trotzdem noch mal Sie fragen. Vielleicht können Sie es konkretisieren. Sie erforschen am Beispiel einer Frauenfußballorganisation und in Ihrer Studie spielen auch spezifische Ausgrenzungsmechanismen eine Rolle. Welche Ausgrenzungsmechanismen haben Sie beobachtet?
Ja, wie gesagt, das ist Ausgrenzung aufgrund des Geschlechtes, aufgrund der Sexualität, aufgrund der Hautfarbe oder einer vermeintlich angenommenen Ethnizität. Also ich untersuche die Praktiken von der Frauenfußballorganisation Discover Football, die sich eben explizit für Frauenrechte und für die Beteiligung von Mädchen, Frauen, Lesben am Sport einsetzt, am Fußball einsetzt.
Der Präsident des Weltfußballverbands FIFA, Sepp Blatter, der soll einmal gesagt haben, in den 90er Jahren, die Zukunft des Fußballs ist weiblich. In einem männerdominierten Sport sollen Frauen also künftig präsenter werden. Nun haben wir 2014. Wann beginnt die Zukunft? Für wie realistisch halten Sie diese Aussage im Blick auf die Zukunft?
Genau der Frage würde ich ja gerne heute Abend in meiner Präsentation nachgehen. Ich glaube, diese Zukunft hat schon begonnen, längst. Die hat meiner Meinung nach 2011 in Deutschland begonnen mit der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die hier ausgetragen ist. Vielleicht erinnern sich einige noch an den Slogan 2011 von seiner schönsten Seite. Und da steckt eigentlich auch schon die Antwort drin, ne? Weil man denkt ja so, okay, 2014 in den 90er Jahren sagte er, die Zukunft des Fußballs ist weiblich und noch immer erhalten die Frauen viel weniger Aufmerksamkeit, viel weniger Förderung, viel weniger Unterstützung als die Männer. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich glaube, ganz ehrlich, mit diesem weiblich, das bezieht sich viel mehr auf eine Strategie, die er eingesetzt hat. Und wenn wir uns anschauen, was bei 2011 und auch im Vorfeld in Vorbereitungen der Weltmeisterschaft passiert ist, dann sehen wir eigentlich ganz deutlich eine Verweiblichung des Frauenfußballs. Also das ganz gezielt mit so Marketingstrategien, die Spielerinnen möglichst heterosexistisch oder heterosexuell und ganz, ganz besonders feminin gemacht worden sind. Also, dass sie einen ganz bestimmten Typ an Weiblichkeit verkörpern sollen. Und ich glaube, das steckt eher hinter der Aussage. Ich weiß nicht, ob er es tatsächlich so gemeint hat, aber so kann man das auf jeden Fall, so ergibt sie irgendwie Sinn.